D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Herr Günther, benutzen Sie denn auch Zahnseide? Ja, da lüge ich natürlich pflichtbewusst und sage ja, natürlich. Ich glaube nämlich dieser neuen Studie, die sagt, Zahnseide bringt nichts. So, den glaube ich. Die Ärztin will mir dann aber immer was von Parodontitis erzählen, die ich zwar nicht habe, aber die ja irgendwann kommen könnte. Zahnfleischwund und. Ich höre dann immer nur so halb zu, aber heute, Sebastian Rams aus dem Team, dir höre ich zu.
Ja, es ist auch gut so, denn es gibt Millionen von Deutschen, die unter Parodontitis leiden. Und natürlich kann am Ende ein Zahn fehlen oder mehrere, aber es kann auch noch weit schlimmer kommen. Diabetes kann auch noch eine Folge sein, also haltet Parodontitis ein. Es kann ganz arg werden.
Gleich sprechen wir drüber. Und außerdem reden wir mit unserem Wirtschaftsexperten über den Apple App Store. Der erhöht nämlich die Preise. Dahinter steckt, sagt er, reine Profitgier von Apple.
D-Radio Wissen.
Karies ist bei uns in aller Munde. Ja, schönes Wortspiel. So gut wie jeder Mensch auf der Welt hat mit Karies irgendwie zu tun. Soweit so bekannt. Eine andere Erkrankung in unserem Mundraum ist die Parodontitis. Laut einer Untersuchung der Barmer Krankenkasse unterschätzen nämlich viele von uns diese bakterielle Erkrankung. Die gehen zu selten oder auch zu spät zum Zahnarzt. Und wenn so eine Parodontitis zu spät erkannt wird, ist es sehr wahrscheinlich, dass wir den ein oder anderen Zahn verlieren. Sebastian Rams aus dem D-Radio Wissen Team hat sich heute mit dem Thema Parodontitis beschäftigt. Sebastian, wie viele Menschen leiden denn hier bei uns in Deutschland erstmal unter Parodontitis?
Ja, erschreckend viele. Bei uns ist jeder siebte an einer Parodontitis erkrankt. Das sind rund 11,5 Millionen Menschen. Und das nur an der schweren Form, hat mir Henrik Domisch von der Berliner Charité erzählt. An der sogenannten moderaten Form sind in Deutschland und weltweit sogar die Hälfte der Bevölkerung erkrankt. Der Unterschied zwischen der schweren und der moderaten Form, der besteht darin, wie viel von unserem Zahnhalteapparat, so nennt man das, bereits zerstört ist. Das sind eben die Strukturen im Kiefer, die unsere Zähne fest in ihrer Position halt verankern.
Okay, vergleichen wir mal. Wie sieht es im Vergleich dazu mit Karies aus?
Da sollen es sogar noch mehr Betroffene sein. 9 von 10 Menschen leiden unter Kariesbefall. Also Karies ist zwar im Vergleich zur Parodontitis noch die Haupterkrankung, aber auch die Parodontitis kann einem das Leben richtig zur Hölle machen.
Ich hatte bisher wirklich Glück, hatte noch nichts mit der Parodontitis zu tun. Ja, meine Ärztin sagte sogar irgendwie so, ah, wenn sie weiter so die Zähne putzen, dann behalten sie die Zähne ihr ganzes Leben. Das ist ja ein tolles...
Das ist meine Wette.
Ja, mit Karies dagegen hatte ich natürlich schon zu tun in meinem Leben, was zumindest auch für diese Statistik spricht. Beschreib doch mal, wie sich eine Parodontitis äußert.
Ja, da fängt das Problem eigentlich schon an, denn die Parodontitis wird von den Ärzten als stille Erkrankung bezeichnet. Es ist also am Anfang überhaupt nicht offensichtlich, dass wir daran erkrankt sind. Also du könntest jetzt denken, alles klar, und dabei schleicht sich das schon ein. Auch weil eine Parodontitis nur selten Schmerzen verursacht. Erste Anzeichen sind in der Regel eine Zahnfleischentzündung und ganz oft Zahnfleischbluten dazu. Aber auch Schwellungen im Mundraum und Mundgeruch sind Hinweise auf eine beginnende Parodontitis. Deswegen ist es ja auch so besonders wichtig, jedes Jahr einmal zum Zahnarzt zu gehen und da aufzuschlagen, weil der die Parodontitis eben frühzeitig erkennen kann. Der weiß halt, worauf er achten muss. Sonst wird das Zahnfleisch so weit zerstört, dass auch der Knochen unter dem Zahnfleisch, wo der Zahn drin sitzt, angegriffen wird und am Schluss der Zahn halt den Halt verliert und ausfällt. Wer aber regelmäßig zur Behandlung geht, wenn er eine Parodontitis hat, der kann den Krankheitsprozess wenigstens rechtzeitig zum Stillstand bringen. Denn eines muss man sich merken, Parodontitis zählt zu den chronischen bakteriellen Erkrankungen. Also wenn du die einmal hast, wirst du die auch nie wieder richtig los.
Was sind die Hauptursachen, so eine Parodontitis zu bekommen?
Ja, der entscheidende Punkt ist auf jeden Fall die Mundhygiene, ganz klar. Also wer da schludert und nur nachlässig seine Zähne schrubbt, der riskiert eine ungesunde Ansammlung von Bakterien im Mund und die bilden dann gefährliche Belege. Das Zahnfleisch entzündet sich halt und die Entzündung wandert bis in den Kieferknochen hoch. Und ja, wie so oft ist Rauchen auch in diesem Fall eine ziemlich beschissene Idee, denn Raucher leiden 4 bis 6 Mal öfter unter einer Parodontitis.
Oft bleibt es ja nicht bei einer Erkrankung. Gibt es Krankheiten, die im Zusammenhang mit einer Parodontitis auch öfter auftreten als ohne?
Ja, weil es sich bei der Parodontitis ja um eine bakterielle Erkrankung handelt, kann es passieren, dass eben die Bakterien aus der Mundhöhle über die Blutbahn eben auch in andere Bereiche des menschlichen Körpers gelangen und zum Beispiel einen Herzinfarkt wahrscheinlicher machen. Aber auch Stoffwechselerkrankungen können die Folge sein, hat mir der Zahnarzt Dietmar Österreich erzählt. Er ist Vizepräsident der Bundeszahnärztekammer.
Wir wissen, dass Parodontitis insbesondere Interaktionen zum Diabetes mellitus eine bidirektionale Beziehung aufweist. Das heißt, dass Parodontitis das Risiko für einen Diabetes erhöht, gleichzeitig ein vorhandener Diabetes ein Risikofaktor für eine Parodontitis ist.
Ja, also eine Parodontitis allein ist schon ziemlich übel. Wer eine hat, eröffnet möglicherweise aber noch anderen schweren Erkrankungen Tür und Tor.
Wie können wir so eine Parodontitis am besten vermeiden?
Da sind wir wieder, das A und O bei der Mundhygiene. Das ist einfach verdammt wichtig, da richtig ranzugehen. Also regelmäßig die Zähne putzen, 2 bis 3 Mal am Tag. Der medizinische Nutzen darüber hinaus von Zahnseide ist ja stark umstritten. Zumindest deuten einige Studien darauf hin, dass der gar keinen Effekt hat. Der eine macht es trotzdem, der andere lässt sein. Aber statt Zahnseide können wir auch Zahnzwischenraumbürsten benutzen. Die empfehlen die Deutsche Gesellschaft für Parodontologie und auch eben der gerade gehörte Zahnarzt Dietmar Österreich. Und zu guter Letzt müssen wir natürlich auch immer auf eine ausgewogene Ernährung achten. Am besten nicht zu viel Zucker essen, aber auch Fruchtsäuren aus Obst sollten wir nicht im Übermaß genießen.
Ja, das klang jetzt alles ein bisschen eklig zum Teil. Waren auch viele Informationen. Wir tragen die zusammen und haben ein hoffentlich nicht ganz so ekliges Bild dazu rausgesucht.
Stimmt
für
nicht.
Unsere Seite.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Im App Store wird's teurer. Hier ist D-Radio Wissen. Wann habt ihr eigentlich das letzte Mal für eine App Geld bezahlt? Bei mir ist es ein paar Monate her. Das war so eine Innenarchitektur-App zum genauen Ausmessen von Zimmern in der Wohnung. Hat, glaube ich, 2,99 Euro gekostet. Das meiste aber, egal ob bei Android oder bei Apple, wird kostenlos angeboten in den App Stores. Zumindest die jeweiligen Lite-Versionen sind kostenlos. Jetzt hebt Apple in den kommenden Tagen die Preise für Apps weiter an. Jörg Brunsmann, D-Radio Wissen, Wirtschaftsexperte. Was kosten die Apps im Apple App Store denn bald?
Immer hier 2,99, da hast du aber schon höher ins Regal gegriffen. Ja. Wird auch teurer, aber der Einstiegspreis vor allen Dingen, das wird viele interessieren, der steigt an, liegt dann bei 1,09 €. Bisher lagen wir bei 99 Cent. Und das ist schon kräftig, wenn man sich überlegt, am Anfang, da haben die billigsten Apps nämlich bei Apple 79 Cent in Deutschland gekostet. Also seit dem Start des App Store eine Preissteigerung von fast 40%.
Okay, aber den App Store gibt es jetzt auch schon seit 9 Jahren. Mhm. Die Brötchen sind auch in der Zeit teurer geworden.
Ja, nur dass Apple die Preise durchaus stabil halten könnte, wenn sie es wollten. In den USA zum Beispiel, da hat es seit dem Start des App Stores zumindest beim Einstiegspreis keine einzige Preiserhöhung gegeben. Die günstigsten Bezahl-Apps, die kosteten damals 99 Cent und die kosten auch heute noch 99 US-Cent. Also dass Apple jetzt bei uns schon zum dritten Mal die Preise erhöht, das begründen sie immer mit dem schlechter gewordenen Wechselkurs zwischen Euro und Dollar. Also von dem, was wir hier bezahlen in Euro, da kommt in Dollar dann umgerechnet weniger bei denen an. Das stimmt auch, aber nur zum Teil. Weil der Euro ist nicht so schwach, wie Apple tut. Die Hälfte an Preiserhöhung hätte eigentlich gereicht, um das auszugleichen. Also muss man einfach festhalten, der Konzern will wohl mehr Geld verdienen. Und sie erhöhen die Preise, weil sie sich leisten können. Weil wenn du als Entwickler die Masse der iPhone-Nutzer erreichen willst, dann musst du ganz einfach in den App-Store. Es geht nicht anders. Und die Bedingungen da diktiert Apple eben inklusive der Preisstufen für die Apps.
Wer verdient denn eigentlich an den Apps wie viel?
Ist klar aufgeteilt, 70% für den Entwickler, 30% für Apple. Das ist bei Android übrigens genauso. Auch Google, der Konzern hinter Android, nimmt 30%. Nur, dass du bei Android eben auch ohne den Play Store, wie es da heißt, klarkommen kannst. In der Praxis ist es aber so, dass die meisten Entwickler schon gar nicht mehr daran glauben, dass sie mit ihren Apps tatsächlich Geld verdienen können, dass sie zumindest die erstmal gegen Geld verkaufen können. Es gibt eine Umfrage unter Entwicklern. 60% bieten ihre Apps kostenlos an. 35% haben eine kostenlose Light und dann eine voll ausgestattete Bezahlversion. Und nur der Rest, magere 6% gerade mal, die glauben, dass sie ihre App tatsächlich verkaufen können. Geht auch meistens in die Hose. Der große App-Boom ist wirklich vorbei. Die meisten Entwickler verdienen weniger als $500 im Monat. Mag jetzt viel klingen für einen Hobbyentwickler, aber wenn du das in Vollzeit machst, dann reicht es nicht zum Leben. Immerhin muss man auch mal sehen, auf der anderen Seite, hin und wieder landet ein Programmierer nochmal ein Glückstreffer. Knapp 2% der Apps bringen nämlich jeden Monat mehr als $500.000 an Einnahmen.
Wenn du da so eine Super Mario App programmierst und für 9,99 Euro verkaufst, dann kannst du noch was verdienen wahrscheinlich. Aber es klingt, als wenn sich mit Apps generell nicht mehr wirklich Geld verdienen lässt.
Was im Moment eigentlich noch ganz gut läuft, das sind so ein bisschen die Marktlücken. Das sind Service- und gesponserte Apps. Beispiel die Stadtwerke, die für ihre Kunden eine eigene App herausgeben. Da kannst du dann relativ bequem den Zählerstand eintragen, hast noch ein bisschen Service drin. Und da verdienen halt die Entwickler, weil sie die App von den Stadtwerken bezahlen lassen. Für uns Nutzer ist sie dann kostenlos. Oder die gesponserten Apps, wer die Klatschpresse ein bisschen mitverfolgt. Sarah Lombardi hat jetzt eine eigene App. Ich zitiere mal kurz aus der Beschreibung. Du magst magst meine Styles? Du willst wissen, wo ich meine neuesten Looks geshoppt habe? Meine neue App verrät es dir und leitet dich direkt zu meinen Lieblingsshops weiter. Da weißt du, wie der Hase läuft. Die Firma, die das programmiert hat, die hat auch ähnliche Apps für Lena Gerke, Anne Menden oder Angelina Hager im Angebot. Ich hoffe, ihr habt die jetzt richtig ausgesprochen. Ich bin nicht so der Klatschpressenmensch.
Du, was bei mir hängen bleibt, Sarah Lombardi hat jetzt eine eigene App. Wusste ich natürlich schon, weil ich immer alles rund um die Lombardis sofort lesen muss. Aber ich hätte nicht gedacht, dass du so informiert bist bei den Lombardis.
Hauptsache Alessio geht's gut.
Apple erhöht die Preise im App Store. Infos waren das von Jörg Brunsmann.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Dass wir Journalisten ziemlich unbeliebt sind, das ist schon lange so. Dass Journalisten massenhaft eingesperrt werden, wie in der Türkei, oder dass sie ausgesperrt werden aus Pressekonferenzen, wie in den USA zum Teil, oder dass sie bedroht und eingeschüchtert werden, wie zum Teil auch in Deutschland, das hat zugenommen. Nach Einschätzungen der Organisation Reporter ohne Grenzen hat sich die Lage von Journalisten weltweit verschlechtert. Deutschland wird noch eine gute Lage bescheinigt. Die USA liegen eine Kategorie dahinter mit einer nur noch zufriedenstellenden Lage. Am besten ist die Situation für Journalisten in Norwegen, in Schweden und in Finnland, und am allerallerschlechtesten ist sie in Nordkorea. Überraschung. Morgen ist US-Präsident Donald Trump 100 Tage im Amt, und ein Grund, warum die USA mittlerweile so schlecht abschneiden, ist wahrscheinlich auch, dass Trump renommierte Journalisten nicht zu Wort kommen lässt, sie als Fake News bezeichnet. Schon bei seiner ersten Pressekonferenz im Trump Tower irgendwie losgegangen. Martin Ganselmeier, der Radio-Wissen-Korrespondent in den USA in Washington. Was hat sich denn seitdem getan?
Also es hat sich ein bisschen normalisiert oder gebessert, sollte man vielleicht besser sagen. Es gibt nicht mehr die ganz wüsten Beschimpfungen, die es ja in der Anfangszeit doch gab, sowohl vom Präsidenten als auch von seinem Sprecher. Unliebsame Korrespondenten werden nicht mehr von irgendwelchen Hintergrundgesprächen ausgeschlossen. Aber man weiß nie, was vielleicht nächste Woche passiert. Also das ist immer noch sehr, sehr abhängig von der Tageslaune. Und insgesamt gilt, dass Donald Trump auf jeden Fall weiter Probleme mit der Wahrheit hat. Er hat mehrere Behauptungen ja abgegeben, die einfach nicht stimmen. Es gibt hier so eine Watchdog-Organisation, die checkt das immer, und er hat gesagt, 70% seiner Aussagen stimmen eben nicht mit der Wahrheit überein. Und auch sein Sprecher hat ein sehr angespanntes Verhältnis zu den Journalisten.
Mhm. Sean Spicer, immer noch wird jeden Abend die Pressekonferenz aus dem White House als Briefing bei CNN live übertragen, obwohl es mittlerweile recht langweilig ist. Wie wird denn aktuell mit den Journalisten bei dieser Pressekonferenz im Weißen Haus umgegangen? Gibt's da tatsächlich, also ist da ein Wandel zu spüren?
Also es sind eben nicht mehr diese ganz heftigen Auseinandersetzungen und Ausfälle. Da hat vielleicht auch Sean Spicer gemerkt, dass er sich damit keinen Gefallen getan hat. Man erinnert sich ja an den ersten Auftritt, als er reingegangen ist und alle fast angebrüllt hat. Ja. Das war die größte Zuschauermenge, die es je gab. Punkt. Also da haben alle gedacht, meine Güte, was ist denn jetzt los? Was sich total verändert hat, und das muss man immer wieder betonen, es gab früher so gewisse Spielregeln. Zuerst die Journalistin von AP, von der Nachrichtenagentur, dann die großen Fernsehsender, also ich sag mal die Platzhirsche. Das hat sich komplett verändert. Sean Spicer nimmt bewusst Fox News und Breitbart News, irgendwelche rechtskonservativen Blogger, die kein Mensch kennt, und die streut er immer geschickt ein, damit eben die Platzhirsche, die sehr kritische Fragen stellen wollen, nicht so häufig zu Wort kommen.
Was ist denn mit den Menschen, also den Journalisten, die da drin sitzen? Wer darf da überhaupt rein? Hat sich da was getan, was umgestellt?
Ja, also es sind deutlich mehr drin. Also früher war das begrenzter auf etwa 50 Leute. Mittlerweile sind da etwa die doppelte Anzahl drin. Ausländische Korrespondenten, also ich zum Beispiel, wir dürfen nur auf Antrag rein. Also zum Beispiel, wenn die Bundeskanzlerin nächste Woche nach Washington käme, dann hätte ich gute Chancen, da auch mal rein zu dürfen. Ansonsten ist das seit dem 11. September für ausländische Journalisten nur auf Antrag möglich. Aber diese ganzen neuen rechtspopulistischen Bloggerorganisationen, die sind eben zusätzlich reingekommen, und dann auch rechtskonservative Medienorganisationen, wie zum Beispiel das Christliche Broadcasting Network, was die evangelikalen Christen bedient, die haben jetzt plötzlich Oberwasser gewonnen.
Wenn wir das irgendwie vergleichen mit Vorgängerregierungen, auch mit republikanischen Vorgängerregierungen, gab es das schon mal so?
Nein, so in der Art gab es das nicht. Es gab natürlich auch schon Präsidenten, die auch, oder ich sag mal, jeder Präsident hat sich auch geärgert über die Presse oder über die Journalisten. Auch Barack Obama, der hätte das nur nie öffentlich gemacht. Richard Nixon ist vielleicht der Präsident, wo man am meisten das Gefühl hatte, er hasst die Medien. Aber auch er hat es nicht so sehr öffentlich gemacht wie Donald Trump. Und das ist schon eine neue Qualität. Zumal die Anhänger von Trump, die fühlen sich berufen, auch jetzt wirklich Journalisten teilweise wüst zu beschimpfen oder auch persönlich zu attackieren, mit Hassmails zu überziehen. Das ist doch eine beängstigende Entwicklung, die hier auch von Watchdog-Organisationen kritisiert wird. Was ich gut finde, ist, dass die Qualitätsmedien in den USA, also die, die immer als liberale Mainstream-Medien beschimpft werden, dass die wirklich mit einer Qualitätsoffensive ohnegleichen geantwortet haben. Also sie gehen nicht in Stellung, in Ducken, sie ducken sich nicht weg, sondern im Gegenteil. Sie berichten mehr und werden dafür auch unterstützt durch steigende Verkaufszahlen, durch steigende Einschaltquoten. Also das ist eine gute Entwicklung. Insofern würde ich unterm Strich sagen, die Pressefreiheit in den USA hat gelitten, aber sie ist nicht in Gefahr.
Und es gibt auch keine Tabuthemen für die Mainstream-Medien.
Nein, überhaupt nicht. Im Gegenteil, es gab nie so viele investigative Geschichten, hochinteressante Dinge. Also die Trump-Regierung wird mit Sicherheit sehr, sehr gut kontrolliert. Die vierte Gewalt im Staat in den USA ist quicklebendig.
Martin Ganselmeier in Washington. Die USA verlieren Punkte bei der Organisation Reporter ohne Grenzen. Liegt wohl auch am Umgang mit Journalisten im Weißen Haus. 100 Tage ist er jetzt im Amt.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Wir bleiben bei Zahlen. Alle 11 Minuten verliebt sich ein Single über diese eine Online-Dating-Seite in jemand anderen. Das macht 5,5 Singles pro Stunde. 130 sind es pro Tag, habe ich ausgerechnet. Und somit fast 48.000 Singles pro Jahr, die sich verlieben. Diese Dating-Seite hat allerdings viele Millionen Mitglieder. Es ist also nicht unbedingt so, dass man rosige Erfolgsaussichten hat, wenn man dort datet. Aber es wird ordentlich Geld verdient mit dem Verlieben im Netz. Branchenumsatz etwa 200 Millionen Euro pro Jahr. Unter den Angeboten gibt's die Partnerbörsen natürlich für was Festes. Und es gibt Portale und Apps für die schnelle Nummer. Und es gibt Olala. Olala bräuchte eigentlich eine ganz eigene Kategorie und könnte vielleicht etwas Unordnung in unsere Vorstellung auch bringen. Von sauber und schmuddelig in unserem Kopf hin zu etwas anderem. Stefan Beuting.
Ulala, finde jetzt dein bezahltes Date.
Steht da auf der Website. Darunter ein Fenster zum Anmelden oder erstmal registrieren. Instant Paid Dating heißt das Ganze. Kennt ihr die Seite hier?
Nein.
Nee.
Was? Bezahltes Date? Nein, kenn ich nicht.
Was könnte das sein?
Ja, also irgendwie so Escort-mäßig.
Escort-Service?
Das wäre so eine Dating-Website wie Elite-Partner.
Elite-Partner und Partnerschaftsbörsen. Das ist für was Festes. Und Escort-Service ist eben kurzfristig und professionell. Ulala, das ist irgendwo dazwischen. Und das geht in etwa so. Ein Mann fragt ein Date an, sagt, wie viel er bezahlen möchte. Mittlere Preisklasse, vielleicht so 200 Euro. Eine Frau hätte jetzt 60 Minuten Zeit, sich das Profil anzusehen und auf die Anfrage zu reagieren. Wie das Date dann im Einzelnen abläuft, Verhandlungssache.
Die Frau kann ein bisschen was verlangen und der Mann kann ein bisschen was bezahlen. Und dann gibt es ein Match. Aber es ist nicht...
Grenzt das nicht an Prostitution?
Das ist die Frage. Die sagen einfach, das ist ein Date mit so einer Zusatzbezahlfunktion.
Ja, aber wo ist denn dann der Unterschied?
Nein, ich verstehe das, weil es leichter ist. Keiner möchte etwas für sich selbst machen. Und ja, wenn ich zahlen kann, dann kann ich alles haben.
Das Leben ist zuweilen unübersichtlich. Kommt Liebe ins Spiel und Leidenschaft, dann kann es richtig kompliziert werden. Das Zwischenmenschliche, für das es keine Regeln gibt, das zu regeln, einfacher zu machen, das wäre doch was. Und Olala verspricht genau das.
Die Frage ist für mich, ob das tatsächlich menschliche Bedürfnisse abbildet oder ob das nicht an dem vorbeigeht, was Menschen meistens wollen in diesem Bereich.
Rita Molzberger ist Philosophin und ja, sie ist skeptisch, was das angeht. Erstmal sieht sie aber auch den Charme von Olala, dass die Plattform nämlich die Grenze zwischen sauber und schmuddelig ein bisschen verwischt.
Das Theorem von Entstigmatisierung, ne? Das ist dann irgendwie gleichwertig. Man kann da Wertigkeiten ja auf eine Ebene bringen und dann ist es eben auch nicht mehr Anlass zu sagen, ja, ne, Schmuddelecke und die Nutte und so weiter. Das hat ja die Gründerin irgendwie auch gesagt, dass es ihr darum auch geht.
Die Gründerin Pia Poppenreiter macht daraus etwas wie ein emanzipatorisches Projekt. Ähnliche Stoßrichtung 50 Nights of Olala. In dem Buch beschreibt Sarah Winter, ein Pseudonym, wie aufregend und easy alles mit Olala sei. Dating mit klaren Regeln, ohne Zukunftsstress. Dafür mehr so wie ein Deal.
Also das mag für einige super funktionieren, könnte ich mir denken. Für diejenigen, die ihre Bedürfnisse völlig klar haben und genau das wollen und es auch kaufen wollen und nicht irgendwas anderes, aber bei den meisten ist die Sachlage ja doch auch etwas komplexer und dann muss man nicht prüde sein oder das irgendwie auf Moralen zurückführen, sondern dann müsste man konstatieren, dass das Ganze eben nicht dem Bedürfnis entspricht, was ein Kunde hat, zumal man sich vielleicht gar nicht in erster Linie als Kunde versteht, wenn man ne, auf dieser Ebene jemandem begegnen will.
Es klingt erstmal so leicht. Doch auch hier ist ja nicht sicher, dass beide das Gleiche unter dem Instant-Paid-Dating verstehen.
Ob da nicht auch Projektion dabei ist und viele sich doch gerne vormachen würden, dass da ja echte Liebesgefühle im Spiel sind.
Dating und Liebe. Alles viel einfacher mit der App. Das Pseudonym Sarah Winter schreibt auch noch, dass wir ja alle so wenig Zeit hätten und dass Olala ja da so toll helfen würde beim Zeitsparen. Die Leute, die ich gefragt habe, von denen war am Ende keiner überzeugt davon. Rita Molzberger auch nicht.
Dass das eben auch eine sehr kindische Weise ist, zu der uns der Kapitalismus erzieht, dass wir denken, alles muss immer sofort verfügbar sein, es muss einfach sein, es muss schnell gehen. Aber Erwachsensein bedeutet eben auch reflektieren können, nicht direkt allen Trieben folgen müssen, ja, Urteilskraft schulen, solche Dinge. Und das geht mit Beschleunigung und alles ist sofort immer da und anything goes eigentlich gar nicht zusammen. Also es ist auch eine Weise, Beziehung sehr kindisch zu sehen, wenn man meint, man könnte es damit erledigt haben.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Soll die Türkei irgendwann mal Teil der EU, der Europäischen Union sein oder nicht? Einige EU-Politiker sagen, das war eh nie geplant. Andere sehen die Türkei immer noch als Beitrittskandidaten. Und das, obwohl der türkische Staatspräsident Erdogan sich politisch immer weiter wegbewegt von Europa. Also, was ist denn jetzt die Position der EU zum Thema Türkei? Darum ging es heute beim Treffen der EU-Außenminister auf Malta. Unsere Korrespondentin Bettina Klein hat das Treffen für uns beobachtet. Bettina, will die EU nach dem Verfassungsreferendum in der Türkei immer noch eng mit dem Land zusammenarbeiten oder nicht?
Naja, sie will auf alle Fälle mit der Türkei zusammenarbeiten. Eng ist so eine Sache. Auf jeden Fall kann man schon vorneweg sagen, dass es wohl im Augenblick nicht zum Abbruch von Verhandlungen kommen wird. Also da war heute Österreich und Österreichs Außenminister Sebastian Kurz wohl wiederum der Einzige, der das gefordert, zumindest angedeutet hat. Er hat es wohl dann auch nicht mal mehr in der Konferenz der Staaten dann tatsächlich wiederholt, diese Forderung. Und ich habe bis vor 3 Minuten der EU-Außenbeauftragten Federica Mogherini zugehört, die ihre verschobene Pressekonferenz jetzt im Augenblick gerade gibt. Und das klang in meinen Ohren doch schon beinahe versöhnlich. Also sie hat zwar geschildert, es habe offene Diskussionen gegeben. Das ist ja eine diplomatische Umschreibung für, es hat auch Kritik gegeben. Mhm. Aber man will den Beitrittsprozess fortsetzen und mit den türkischen Vertretern weiter darüber sprechen.
Also die Tür nicht zuschlagen. Aber ist der EU-Beitritt genau wirklich noch eine glaubhafte Perspektive für die Türkei oder will sie überhaupt noch?
Also es gab ja große Zweifel daran, weil wohl Erdogan mehrfach gesagt hat, auch in bilateralen Gesprächen, er will das eigentlich gar nicht. Federica Mogherini sagte gerade, der türkische Außenminister, der ja auch hier ist, habe das aber bestätigt und bekräftigt. Die Türkei ist da weiter daran interessiert. Im Augenblick, glaube ich, geht es, was die Diplomatie angeht und die Strategie der EU, auch der Außenminister, gar nicht mal mehr so sehr darum, wird die Türkei bald beitreten oder wann wird sie beitreten, sondern darum, erstens den Gesprächsfaden nicht abreißen zu lassen, weil, also was Gabriel sagt, der deutsche Außenminister, wer hat denn was davon, wenn wir gar nicht mehr miteinander reden? Ja. Also den Kontakt nicht abreißen lassen und zweitens auch keinen Vorwand liefern dafür, dass die Türkei sich jetzt noch weiter von Europa abwendet und Europa zum Feind stilisiert.
Aber Europa, wenn jetzt wirklich entschlossen wird, Beitrittsverhandlungen werden nicht abgebrochen und die Türkei, ja, man könnte ja denen den schwarzen Peter zuschieben und darauf hoffen, dass sie das alles abbrechen. Kann das passieren?
Naja, Erdogan hat ja davon gesprochen, dass er eventuell auch ein Referendum über die EU-Mitgliedschaft abhalten wird. Und wenn das eben so ausgehen würde, dass sich die Mehrheit der Türken eben dagegen ausspricht, dann würde es von Türkei-Seite aufgekündigt. Im Augenblick ist die Interpretation aber eigentlich eher, dass das die Sache noch sehr viel verschlimmern würde, wenn von EU-Seiten jetzt quasi die Brücken abgebrochen werden. Es wird aber, das muss man glaube ich mal dazu sagen, doch auch versucht, nach alternativen Wegen Ausschau zu halten, die jetzt parallel vielleicht eine neue Struktur etablieren könnten. Auch für den Fall, dass man doch irgendwann die Beitrittsgespräche abbricht. Also Gespräche im Sinne von über die Zollunion stärker reden, in bestimmten Bereichen eben schauen, ob man dort Verträge eben entwickeln kann. Also das schwebt auf alle Fälle dem deutschen Außenminister vor, hat er heute gesagt. Und er hat auch gesagt, dass das eine Mehrheit gefunden habe bei den anderen Außenministern. Es war ja heute ein informelles Treffen, also Beschlüsse wurden eh nicht gefasst.
Beitrittsgespräche, das bedeutet auch, es gibt sogenannte Beitrittshilfen, also Geld. Fließt denn immer noch EU-Geld in die Türkei momentan?
Ja, wenn auch sehr zurückgefahren. Also der EU-Erweiterungskommissar Hahn hat in den vergangenen Jahren das schon auf ein Minimalmaß heruntergestutzt. Die Türkei hat ja eigentlich Anspruch als Beitrittskandidat im Zeitraum von 2014 bis 2020 in diesen 7 Jahren auf 4,5 Milliarden Euro, also auf die 7 Jahre gerechnet. Davon ist bisher nur ein Bruchteil, ein unterer dreistelliger Millionenbereich Betrag geflossen. Ganz einfrieren kann man es nicht. Dafür wäre wohl wirklich die Bedingung, dass man die Verhandlungen dann abbricht. Aber man kann natürlich weiter sehen, dass diese Gelder dann eben, die ja auch an Bedingungen geknüpft sind, deswegen konnte man das auch zurückfahren in einigen Bereichen. Und man wird nun sehen, dass man es eben eher in Richtung Wissenschaft und Bildung investiert und eben nicht eine Politik damit aktiv unterstützt, die die EU ja so nicht teilen kann.
Großes Thema auch heute, ein mögliches Referendum rund um die Todesstrafe in der Türkei. Lass uns kurz darüber noch sprechen, die Todesstrafe, dann wäre tatsächlich die Tür zu, oder?
Ja, sagen alle und haben nach dem letzten Referendum das sofort als rote Linie ausgegeben. Das nächste Referendum ist nun die rote Linie. Aber klar ist, Einführung der Todesstrafe würde wirklich mit sehr vielen Konventionen und Verträgen auf europäischer Seite sich beißen. Also da sehe ich dann nicht mehr sehr viel Chance. Ob es dazu kommt, das wird spannend sein. Aber auch aus dem Europarat hört man, dann wäre die Mitgliedschaft sofort beendet. Und von der EU hört man, dann kann man sich keine Beitrittsverhandlungen mehr vorstellen.
Die Infos in D-Radio Wissen heute Abend aus Malta von Bettina Klein. Dankeschön.
D-Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Lass uns über Technik sprechen. Technik unbedingt. Macht Spaß, erleichtert oft das Leben. Und wenn man mit ihr umgehen kann, ist es echt toll. Aber ein 19-Jähriger, der wollte ein paar Runden mit seiner Drohne drehen, bis die von einer Birke gestockt wurde, von einem Baum. Und da oben in der Krone des Baumes einfach stecken geblieben ist. Und was hat er dann gemacht?
Ja, stand dann wohl da paralysiert, erstmal laut um Hilfe geschrien, und zwar nach seinem Vater. Und der kam dann auch, ohne lange zu überlegen, mit einer Säge vorbei und hat die 13 Meter hohe Birke zack einfach mal gefällt.
Okay, ist jetzt nicht ganz feine Art. So ein Baum ist ja auch was wert, wenn man mal ehrlich.
Ja,
also
und
für
erlebt.
Die Umwelt. Wie ist die Baumfällaktion aufgefallen?
Ja, blöderweise waren Zeugen in der Nähe. Vielleicht deshalb, weil die Birke in einem Naturschutzgebiet in Niedersachsen stand und die Leute ein bisschen frische Luft in der unberührten Natur schnuppern wollten. Kann man ja mal machen. Die haben den 60-Jährigen dann angezeigt und jetzt hat der Vater des Bruchpiloten ein Ermittlungsverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Naturschutzgesetz am Hals.
So, was kann das für Konsequenzen haben?
Im schlimmsten Fall erhebliche Geldstrafen von mehreren 1.000 Euro. Da wären dann also bestimmt ein paar nette, schicke Hightech-Drohnen für den Sohnemann drinne gewesen. Aber auch die fetteste Geldstrafe, Ralf, macht die tote Birke nicht wieder lebendig.
Das ist schade um den Baum. Aber je nachdem, in welcher Region die Menschen leben, könnten sie die Birke jetzt noch verwenden für das Maibaumstellen.
Das stimmt.
Ja? Sonntag auf Montag, schöner Maibaum gestellt.
Klau den Baum. Wer den Baum klaut, der kann bei eBay bestimmt gut Geld machen.
Ja, das ist wahrscheinlich riesig, ne?
13 Meter.
Ja.
D-Radio Wissen. Wissensnachrichten.
Wenn Forscher nachweisen wollen, dass in der Steinzeit Menschen oder Tiere irgendwo gelebt haben, dann brauchen sie dazu versteinerte Knochenreste. Noch. Ein internationales Forscherteam unter Leitung von Wissenschaftlern aus Leipzig hat jetzt eine Methode entwickelt, wie DNA-Überreste auch in Sand oder Staub gefunden werden können. Die Forscher hatten die Idee, nicht nur nach Knochen zu suchen, sondern auch Ablagerungen aus bekannten Ausgrabungsstätten auf DNA-Spuren zu untersuchen. Sie schafften es, ihre Analyse so zu verfeinern, dass sie am Ende das Erbgut von Neandertaler, Denisova-Frühmenschen und verschiedenen Säugetierarten nachweisen konnten. Mit dieser Methode könnte man noch besser untersuchen, wo Neandertaler, Denisova-Menschen und der Homo sapiens gelebt haben. Dazu gibt es unterschiedliche Theorien. Vielen deutschen Krankenhäusern fehlt im Moment ein Narkosemittel. Remifentanil wird vor allem für ambulante OPs und bei Kindern eingesetzt. Von einem Versorgungsengpass will Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe aber nicht sprechen. Er sagte der neuen Osnabrücker Zeitung, in den allermeisten Fällen stünden Alternativen zur Verfügung. Der Präsident des Bundesverbands der Krankenhausapotheker findet trotzdem, dass sich etwas ändern muss. Rudolf Bernhard sagte Zeit Online, bisher seien solche Situationen meist glimpflich ausgegangen, aber fehlende Medikamente hätten die Kliniken schon an Grenzen gebracht. So seien in der Vergangenheit schon Knochenmarkstransplantationen verschoben worden, weil ein Medikament zur Vorbereitung gefehlt habe. Warum das Narkosemittel Remifentanil gerade nicht geliefert werden kann, ist noch nicht bekannt. Bei einigen Medikamenten gibt es zum Beispiel Engpässe, weil sie weltweit nur in einer Fabrik hergestellt werden. Und wenn dort etwas passiert, dann fällt die gesamte Produktion aus. Bis Menschen auf dem Mars leben können, muss noch eine ganze Reihe von Problemen gelöst werden. Zumindest Baumaterial könnte ziemlich leicht zu produzieren sein. Aus Marsboden lassen sich offenbar Backsteine herstellen, indem man den roten Sand einfach zusammenpresst. Man braucht weder Hitze noch chemische Zusätze, um stabile Quader aus dem Material herzustellen. Das schreiben Wissenschaftler der University of California in San Diego im Fachmagazin Scientific Reports. Die Forscher haben mit Sand experimentiert, der dem Marsboden nachempfunden ist, und wollten eigentlich herausfinden, wie man daraus mithilfe chemischer Zusätze festes Material macht. Sie stellten aber fest, dass man gar nichts zusetzen muss. Es reicht in etwa der Druck, der einem aus einem Meter herabfallenden schweren Hammer entspricht. Wahrscheinlich sorgt das Eisenoxid im Marssand als Bindemittel dafür, dass das so gut klappt. Es ist ein erklärtes Ziel der US-Regierung, in den nächsten Jahrzehnten bemannte Missionen auf den Mars zu schicken.
D-Radio Wissen. Alice Weidel, anderer Name. Bis zum vergangenen Wochenende hat wohl dieser Name den wenigsten etwas gesagt. Seit Sonntag ist sie nun aber neben Alexander Gauland, dem nationalkonservativen Vizechef der AfD, das Gesicht der Partei im Bundestagswahlkampf. 38 Jahre alt, Ökonomin, Unternehmensberaterin, hat längere Zeit in China gearbeitet und lebt mit Lebensgefährtin und zwei Kindern, offiziell in Überlingen am Bodensee, hat aber wohl auch einen Wohnsitz gegenüber in der Schweiz, in Biel. Wir wollen ein wenig mehr über die Neue an der Spitze wissen. Stefan Maas in unserem Hauptstadtstudio in Berlin beobachtet die AfD schon lange, war auch auf dem Parteitag in Köln dabei. Stefan, also Ökonomin, sie ist lesbisch. Ist das das liberale Gegengewicht zum nationalkonservativen Gauland?
Tja, auf den ersten Blick könnte man das tatsächlich meinen. Also wenn es um wirtschaftliche Fragen geht, dann nimmt sie sicherlich liberale Positionen ein. Aber ich glaube, man sollte sich tatsächlich nicht täuschen lassen, vor allen Dingen nicht durch die Tatsache, dass sie mit einer Frau und mit Kindern zusammenlebt. Denn es gibt ja immer wieder diese Tendenz, bei Homosexuellen davon auszugehen, dass sie automatisch liberal sein müssen, weil sie eben in einer Familienkonstellation leben, die anders sind als eben die Mehrheit. Aber bei Heterosexuellen geht man ja auch nicht davon aus, dass eben die sexuelle Ausrichtung der definierende Wesenszug ist. Also man kann ja durchaus konservativ sein oder andere Minderheiten diskriminieren. Und nur weil man selber einer angehört, heißt das ja noch lange nicht, dass man selber besonders aufgeklärt oder besonders tolerant ist. Und ich glaube, besonders wenn es um das Thema Islam geht oder wenn es um das Thema Kritik an der Türkei geht, dann hört man von Alice Weidel durchaus sehr, sehr scharfe Töne. Und sie hat auf dem Parteitag auch schon angekündigt,
die politische Korrektheit gehört auf den Müllhaufen der Geschichte.
Es kann also gut sein, dass gerade bei diesen Themen Islam und Türkei-Kritik vielleicht sogar am Ende Alexander Gauland derjenige ist, der ein bisschen, ich würde jetzt mal sagen, moderater formuliert.
Tatsächlich, okay. Aber für die AfD besteht ja die Familie eigentlich aus Vater, Mutter, Kind. Punkt. Alles andere, also homosexuelle Paare mit Kindern zum Beispiel, sind für die AfD keine Familie laut Definition. Die AfD will den Trend zur, in Anführungsstrichen, Selbstabschaffung stoppen, will durch eine aktivierende Bevölkerungspolitik wieder mehr deutsche Kinder. Und dann wählt man trotzdem eine Frau Weidel als Spitzenkandidatin?
Ja, das gehört, könnte man so sagen, eigentlich zu den inneren Widersprüchen, mit denen die AfD lebt. Aber das gilt wahrscheinlich nicht nur für die AfD, das gilt wahrscheinlich für alle Rechtspopulisten. Also man unterscheidet ja immer sehr stark zwischen Individuum und Gruppe. Also da wird dann immer gesagt, der einzelne Schwule, die einzelne Lesbe, die kann ja total nett sein, aber es ist eben der Lebensentwurf, sage ich jetzt mal, den man ablehnt. Genauso ist es beim Thema Muslime. Da wird dann immer wieder gesagt, ich habe türkische Bekannte, ich habe muslimische Bekannte oder welchen Migrationshintergrund sie auch immer haben. Der Einzelne, der wird dann immer als nett, als gesetzeskonform, als netter Nachbar beschrieben. Aber es ist dann wieder die Masse, die Angst macht. Und im Fall Alice Weidel gilt sicherlich, es schadet ja auch nicht, dass sie lesbisch ist. Denn dadurch kann man sich ja tatsächlich einen weltoffenen Anstrich geben. Man zieht dann einen gewissen Nutzen daraus, wobei ich nicht unterstellen würde, dass das der entscheidende Faktor war, Alice Weidel zu wählen. Denn die Delegierten haben sie tatsächlich ohne Druck gewählt, also ganz aus sich heraus. Da hat niemand gesagt, diese Frau oder niemanden. Also da kann man schon sagen, es sind offenbar andere Positionen oder man sieht eben das, wofür sie eigentlich steht und nicht nur ihr lesbisch sein oder dass sie eben nicht dem klassischen Familienbild entspricht.
Jetzt ist ja so, dass Frauke Petry bisher immer an der Front stand. Löst Alice Weidel jetzt Frauke Petry als das weibliche Gesicht der AfD ab?
Also ich glaube, Alice Weidel muss ihre Rolle sicherlich erst einmal finden. Also das war auch auf dem Parteitag zu merken. Sie fühlt sich noch nicht so richtig zu Hause in dieser Rolle, so im Rampenlicht zu stehen. Auf der Bühne, nachdem sie gewählt worden ist, da waren ihre Töne schon sehr, sehr schrill und die Thesen sehr steil. Hinterher bei einer Pressekonferenz in kleiner Runde, da war sie gelöster, da war sie witziger, da war sie sogar sympathischer. Das wird man eben noch sehen, wie sie selber so ihre öffentliche Figur schaffen wird. Und man muss natürlich sagen, Frauke Petry, die hat ihre Fans. Sie ist das bekannteste Gesicht der Partei. Und viele haben es der Parteiführung auch übel genommen, besonders ihrem Co-Vorsitzenden Jörg Meuthen, wie man mit ihr, also mit Frauke Petry da auf diesem Parteitag umgesprungen ist, dass man sie so abgekanzelt hat, so abgewatscht hat. Und Frauke Petry wird sicherlich ihre Rolle im Wahlkampf spielen, wobei sie kriegt ja ein Kind, wird sich also ein bisschen vielleicht auch deswegen zurückfahren, wird ihre Aufmerksamkeit oder ihre öffentliche Präsenz etwas zurückfahren. Zum Jahresende wird dann eine neue Parteichefin oder werden die neuen Parteichefs gewählt. Da wird man dann mal sehen, ob sie jetzt im Moment Parteichefin auf Abruf ist oder ob sie noch eine Basis hat, die stark genug ist. Und Alice Weidel und Frauke Petry haben beide das gleiche Problem. Beide haben diesen Antrag eingebracht, Björn Höcke, den thüringischen Landesvorsitzenden, aus der Partei werfen zu wollen. Das heißt, da kriegen sie auch Feuer von der gleichen Seite. Petry kann sich zurückhalten. Alice Weidel hat schon gesagt, natürlich wird sie, solange Björn Höcke in der Partei ist, mit ihm Wahlkampf machen. Und da sind wir dann wieder bei den inneren Widersprüchen, mit denen die AfD so lebt.
Stefan Maas aus dem Deutschlandfunk Hauptstadtstudio über Alice Weidel.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Hier ist noch D-Radio Wissen, bald Deutschlandfunk Nova. Darauf weist die Fanfare hin. Es ist Freitagabend. Es gibt so Situationen im Alltag, darüber möchten wir jetzt sprechen. Zum Beispiel auf der Straße, wenn jemand stolpert, dann rennt man hin und hilft. Ja, oder wenn ein Unfall passiert, dann steigt man aus und guckt natürlich, ob jemand verletzt ist und helfen kann. In Erfurt, da ist jetzt zu einer Situation gekommen, da wäre ich vielleicht so perplex gewesen, dass ich gar nichts hätte machen können. Sebastian, erzähl, was ist da passiert?
Ja, da hat ein Königspudel einem 42-Jährigen einfach mal schön ins Bein gebissen. Ja, keine schöne Angelegenheit, klar. Die Reaktion des Mannes aber auch nicht wirklich, denn aus Wut auf den Hund hat er kurzerhand zack eine neue Sportart entwickelt und zwar das Hundeweitschießen.
Wo liegt da der aktuelle Weitschussrekord?
Ja, nach allem, was ich gelesen habe, soll der Hund mehrere Meter durch die Luft geflogen sein. Ich habe jetzt mal geguckt, Königspudel, die können wohl bis zu 30 Kilogramm schwer werden. Da muss der Typ aber schon echt eine Vergangenheit, würde ich sagen, als American Footballer hinter sich haben, um so eine Leistung zu vollbringen. Naja, wer weiß.
Waren alle perplex drumherum oder hat irgendjemand eingegriffen?
Fast alle perplex. Erstmal die Besitzerin nicht, eine 69-jährige Rentnerin, die hat ganz schnell geschaltet. Sie hat nämlich ihr Handy gezückt und den Täter fotografiert. Der hat das aber leider mitbekommen, das Smartphone zack geklaut und ist abgehauen. Allein er kam nicht weit, denn ein 32-Jähriger hat das Ganze beobachtet, Zivilcourage bewiesen und ist im 100-Treter gefolgt, bis der in einen Bus gestiegen ist. Und dann hat der Verfolger den Busfahrer informiert, ja, der hat sich zurückgelehnt, vielleicht eine Stulle rausgenommen, die Türen geschlossen und gewartet, bis die Polizei kommt. Und die hat dann schön einkassiert und in den Knast gesteckt.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Wir sprechen über Bäume in Städten. Zwei britische Forscher schreiben im Fachmagazin Science, dass es von den Eigenschaften einer Pflanze abhängt, ob sie ihrer Umgebung nutzt oder schadet. Bäume, die Allergien auslösen zum Beispiel, schaden dem einen oder anderen. Zu große oder dichte Bäume können die Luftzirkulation in Städten behindern, sodass der Feinstaub in den Straßen hängen bleibt. Andere filtern Feinstaub ganz gut. Wieder andere filtern es 14 Mal besser. Spannende Studie, über die wir mit Peter Üre reden. Er ist Baumexperte von der Landwirtschaftskammer NRW, hat gerade auf einer Tagung in Augsburg noch über dieses Thema gesprochen. Herr Üre, was muss ein Baum alles können, um ein guter Stadtbaum zu sein?
Er muss zunächst mal wachsen, damit er Schatten bilden kann und die Leute sich wohlfühlen. Er muss mit einem heißen Klima klarkommen. Das Stadtklima ist ein härteres, ein heißeres als draußen auf dem Lande. Und damit muss er klarkommen können und er muss mit weniger Wasser auskommen können als draußen im Wald beispielsweise.
Hm. Reichen unsere heimischen Bäume aus? Sind die dem Klimawandel und den Abgasen in der Stadt gewachsen?
Das muss man ein bisschen unterscheiden. Die Stadt ist ja nicht nur eine Innenraumstadt, ein Marktplatz, sondern auch Außenbereiche, wo Wohngebiete sind. Da werden sicherlich unsere heimischen Bäume noch gut funktionieren, wie Ahorn oder Linde oder auch Eiche. In ganz extremen Standorten wird sicherlich die Trockenheitsfrage eine schwierige Frage sein. Und es gibt Baumarten aus dem südeuropäischen Raum beispielsweise, die mit Hitze oder auch mit Trockenheit besser klarkommen.
Ich kann mir vorstellen, es gibt immer mal wieder Modebäume, die dann gepflanzt werden, die sich dann aber doch nicht durchsetzen. Haben Sie da Beispiele?
Also Modebäume, die Bäume, die gepflanzt werden, das sind schon Bäume, die langfristig in Deutschland getestet werden. Mhm. Wir haben die Standardbäume wie Platanen beispielsweise, die gerne gepflanzt werden, das ist auch kein Modebaum. Es gibt Bäume wie jetzt zum Beispiel die türkische Baumhasel, die verstärkt gepflanzt wird, aber die dann auch funktioniert. Also dass da Bäume genommen werden einfach so und an einem Standort, wo sie über viele Jahre stehen sollen, die nicht getestet sind, das wird eigentlich nicht gemacht.
Okay, haben Sie aber trotzdem einen Lieblingsbaum, der möglichst viele der Kriterien, die Sie gerade aufgezählt haben, erfüllt?
Also die Platane, die auch viel gepflanzt wird, hat nach wie vor noch ihre guten Eigenschaften, auch obwohl es Schädlinge gibt, die dann ihr schon mal zu schaffen machen könnten. Ein Lieblingsbaum, also so in dem Sinne, also Eiche. Die Eiche ist nach wie vor noch eine deutsche Baumart, die erstaunlich widerstandsfähig sich gezeigt hat, auch im letzten trockenen Sommern. Das Problem der Eicheln ist natürlich zu stellen, also dann muss man einen Standort suchen, wo man diese Eichen auch tolerieren kann.
Hm. Das heißt, wo keine Autos drunter stehen.
So ungefähr, kein Cabrio, dass dann auf einmal dass der ganze Sitz voll Eicheln ist.
Wie wichtig ist es eigentlich, dass es nicht nur eine Baumart in Städten gibt, sondern eine vernünftige Vielfalt?
Das halte ich für außerordentlich wichtig. A, fürs Auge, dass man verschiedene Laubfarben sieht, dass man verschiedene Wuchsformen sieht dementsprechend. Und jede Baumart hat ihre speziellen Eigenschaften, um eben mit den jeweiligen Standorten zurechtzukommen. Und die Standorte muss man bewerten. Und die sind sehr unterschiedlich. Von einer ganz kleinen Baumgrube bis hin zu einer parkähnlichen Baumgrube und drunter, die bepflanzt ist, wo Wasser genügend vorhanden ist und so weiter. Also es zeigt sich ganz eindeutig, dass je mehr Baumarten wir in der Stadt haben, umso vielfältiger ist das, umso besser ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie auch wirklich funktionieren werden.
Wie ist denn das generell bei einer Planung einer, ich sag mal, neuen Straße? Wer setzt sich da zusammen und sagt, vom Äußerlichen her sollte es so und so aussehen, von der Wissenschaft her müssen wir aber den und den Baum nehmen?
Ja, die Stadtplaner sollten Landschaftsarchitekten zum Beispiel sein, sollten auch eine gärtnerische Ausbildung, wenn möglich, haben und wissen, welcher Baum wie funktioniert. Und einen Baum nur nach der Optik oder nach der Schönheit auszuwählen, das ist ja fatal, das hilft uns überhaupt nicht weiter.
Wie ist das mit Allergien, mit Gestank, Geklebe? Scheiden einige Baumarten deshalb schon aus?
Ja gut, die Linde, die hat eine Honigtau-Ausscheidung, also auch da sicherlich nicht unbedingt, dass da die Autos drunter stehen beispielsweise. Gestank gibt es eigentlich nicht. Allergien, die Birke ist in der Stadt nicht geeignet, die Erle macht Pollen, ist in der Stadt auch nicht geeignet, also solche Bäume haben wir in der Stadt eigentlich nicht.
Hm. Gestank gibt es bei uns in der Straße wegen eines Baumes. Mein Vater ist Gärtner, der hat sich sehr gefreut, als er Ginkgo-Bäume bei uns in der Straße gesehen hat. Hat gesagt, die sehen wunderschön aus, aber die Früchte, und so ist es dann auch. Also über Monate stinkt es bei uns in der Straße nach echt altem Müll und abgestandenem Kompost. Wer hat da einen Fehler gemacht?
Ja, der Ginkgo ist ein Baum, der in der Tat, also ein leichter Modebaum geworden. Der Ginkgo kann Früchte bilden. Es gibt männliche und weibliche Ginkgos. Und dann muss man eben schauen, dass man die männlichen Ginkgos nimmt. Da stimme ich hinzu, das ist in der Tat so und das ist nicht erwünscht.
Wir Fahrradfahrer, wir hassen ja Baumwurzeln, die den Asphalt und die Radwege anheben. Lässt sich sowas vermeiden?
Das hängt mit der Baumgrube zusammen. Das heißt, ich muss dem Baum Möglichkeit geben, nach unten zu wurzeln, tiefe Baumgruben machen mit einem Substrat, mit einem Boden, das lufthaltig ist, dass die Wurzel nach unten geht und sich nicht nur oben orientiert. Also das ist eine Frage der Planung und der Vorbereitung der Pflanzung.
Peter Oehre, Baumexperte von der Landwirtschaftskammer NRW in D-Radio Wissen über Bäume, die besonders gut in Städte reinpassen.
Sehr wichtig.
Das war die Redaktionskonferenz, die allerletzte D-Radio Wissen Redaktionskonferenz ever.
Wehmut überflutet mich, Ralf.
Ab Montag heißt sie Deutschlandfunk Nova Redaktionskonferenz. Sonst ändert sich nichts, bleibt eigentlich alles beim Alten.
Genau.
Moderatoren auch.
Ja.
Das war's von uns. Sebastian Rams sagt tschüss.
Schönes Wochenende.
Und schönes Wochenende von Ralf Günther. Bis dahin. Bye, bye.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Montag bis Freitag ab 18:15 Uhr.
Mehr auf dradiowissen.de.